Yes. Wir sind in der Serie History, wo wir unsere Geschichte anschauen, verwurzelt im Judentum. Und bevor ich jetzt wirklich einsteige, gebe ich euch noch mal kurz eine Zusammenfassung von der Serie, wo wir bis jetzt gesehen sind. Weil das Thema von heute macht nur wirklich Sinn, wenn wir die anderen Themen vorher verstanden haben. Wir schauen eine Geschichte an, die Gott mit dem Volk Israel geschrieben hat. Und du kannst die Predigten, falls du die verpasst hast, als Podcast auf der Website nachhören. Das möchte ich dir wirklich wärmstens ans Herz legen, weil es baut aufeinander auf. Aber jetzt eine kurze Zusammenfassung. Der Ralf hat vor 3 Wochen oder vor 4, wo die Serie angefangen hat, hat er über Gottes Plan geschrieben, wo ursprünglich, wo Gott geschlossen hat mit dem Abraham. His Plan. Gottes Bund mit dem Abraham. Und wir haben gesehen, dass Gott sich ihm offenbart hat als El Shaddai, Gott, der Versorger. Und er hat gesagt, Abraham, durch dich und durch deine Nachkommen will ich die Welt segnen. Das war Gottes Idee von Anfang an. Er will durch Abraham und seine Nachkommen die Welt segnen. Speziell durch seinen einen Nachkommen, nämlich Jesus, oder? Er will die Welt segnen. Und das ist damals gerade praktisch passiert. Wir denken, das ist immer so geistlich, oder? Aber das ist wirklich passiert. Seine Urenkel sind auf Ägypten, der Josef, und Gott hat ihn dort gebraucht, um mit ihm eine Hungersnot abzuwenden. Wir überlesen das so schnell, oder? Wir lesen das so individualistisch, oder? Ah, ich bin der Josef in dieser Geschichte. Ist auch so, oder? Aber wir vergessen das grössere Bild, dass Gott eine Hungersnot abgewendet hat durch das. Ich kann das nachlesen in Genesis, im ersten Buch der Bibel. Auf jeden Fall gibt es den Pharao-Wechsel, das Volk vermehrt sich, wird riesig der Pharao findet es nicht mehr, ist eine Bedrohung für ihn und macht sie zu Sklaven. Das ganze Volk Israel, etwa 1 Million von Leuten, oder, werden unterdrückt, werden zu Sklaven gemacht. Und sie schreien zu Gott, Gott, du bist doch der El Shaddai, unser Versorger, der Gott von Abraham, Jakob und Isaac. Von Abraham, Isaac und Jakob, die Reihenfolge. Genau. Du hast doch gesagt, du versorgst uns. Wo bist du? Und Gott hat sie gehört, nach 400 Jahren Sklaverei, hat sie befreit aus Ägypten. Der grosse Exodus in dem Film, der letztens rausgekommen ist, schickt die 10 Plagen, rettet sie aus der Sklaverei. Oder? Und sie, die letzte Plage ist so, dass der Tod kommt vorbei und tötet jede Erstgeburt. Und die Israeliten sind angewiesen, um ein Lamm zu schlachten und das Blut von dem Lamm an die Türpfosten oben zu streichen. Das ist das Passalamm, oder? Dass der Tod, der vorbeigeht, dass er vorbeizieht bei denen, die das Blut angestrichen haben, oder? Und dann gehen sie durch die Wüste durch und kommen zum Roten Meer und es spaltet sich und sie gehen durch. Das Meer geht hinter ihnen wieder zu, die Ägypter sterben und sie sind befreit, oder? Das eine ist das Blut von Jesus, das uns rettet vor dem Tod. Und das Rote Meer, das sich aufmacht, ist Staufe für uns jetzt, oder? Okay. Sie werden befreit. Und dann haben wir gesehen, habe ich vor 2 Wochen predigt über Gottes His Advice. Und dann schließt Gott den Bund mit dem Volk Israel und durch den Mose mit dem 10 Gebot. Hört die Predigt nach, weil ich habe dir ein paar Sachen gesagt, die ich essentiell wichtig finde. Für uns als Kirche, für uns als Christentum allgemein. Wir haben da gesehen, dass dort ein Gott redet, der ein liebender Vater ist, der ihm nicht einfach Gesetz gibt, weil er irgendwie heilig ist und sagt, hey, so muss er leben, wenn er es nicht macht, bringe ich euch um. Sondern wir haben gesehen, es ist ein liebender Vater, der seine Tora gibt, seine Weisung. Und wir haben gesehen, dass die Ägypter, die Israeliten sich die Errettung nicht haben verdienen. Die haben nicht gedacht, ich bekomme das Gesetz und jetzt tue ich meine Erlösung verdienen, meine Errettung verdienen, oder? Die sind schon befreit gewesen, die sind schon erlöst gewesen, die sind schon gerettet gewesen von Ägypten, von der Sklaverei, versteht ihr? Die haben nichts dazu beigetragen. Und dann sagt Gott, hey, macht das. Das tut euch gut. Und wir haben gesehen, dass Gott nicht ein Problem mit Sünde an sich hat. Wir haben ein Problem mit Sünde. Darum hat Gott das Problem mit Sünde, weil er uns liebt, okay? Dann ist es weitergegangen, hat der Ralf davon erzählt, von seiner DNA, dass Gott schon immer eine Idee hatte, dass die Gesetze nicht auf die steinernen Tafeln, auf die 10 Gebote, auf die Platten geschrieben werden, sondern dass das ins Herz geschrieben wird, dass seine DNA uns in unser Herz reinkommt, dass wir das wann machen, dass das nicht irgendwie etwas externes ist, sondern internes. Und was das sich dann erfüllt hat mit dem Heiligen Geist im Neuen Bund, oder? Jetzt sind sie in der Wüste. Was ist der nächste Schritt? Wie geht es weiter? Was ist das Thema von heute? Sind ihr noch da?
Ja.
Ja, gut. Jetzt sind sie in der Wüste. Keine Pflanzen. Kein Bach. Es ist mega heiß im Sommer. Im Sommer, das ist im Sommer. Es ist mega heiß am Tag. Es ist mega heiß und kalt in der Nacht. Wir haben nur noch so Manna, die vom Himmel runterfällt, oder? Was machen wir jetzt da? Wir können Gott loben, oder? Das können wir. Wir können jetzt ein bisschen zum Singen, oder? Lobe den Herrn, meine Seele, was er dir Gutes gibt. Kennt ihr das noch? Das Lied nicht. Okay. Das haben sie dazumal in Ägypten gesungen. Ja, was machen wir denn jetzt da in der Wüste? Jetzt sind wir gerettet von der Sklaverei von Ägypten, jetzt sind wir da. Und jetzt können wir unsere Hände aufheben und ein bisschen singen. Wir haben ein paar komische Gesetze bekommen, wo wir uns daran halten müssen. Ja, was ist denn der nächste Schritt? Bist du nicht froh, dass die Geschichte nicht fertig ist? Bist du nicht froh, dass die Geschichte, die Gott mit dem Volk Israel schreibt, dort nicht fertig ist? So viele Christen bleiben dort stehen. Sie glauben an Jesus, sie sind tauft, sie haben das Gesetz verstanden, haben den Heiligen Geist, aber sie bleiben dort stehen. Und ich habe das Gefühl, so viele Leute werfen das dem Christentum ein bisschen vor. Ja, alles, was Christentum ist, wenn ich Christ werde, dann glaube ich irgendwelche komischen Sachen, oder? Dann glaube ich eben so mit Blut und Taufe und Zeug, dann glaube ich so Zeug, dann habe ich ein paar Regeln, die ich muss dran halten, kann all das Zeug nicht machen, was ich können machen, oder? Wieso soll ich denn, was will ich mit dem, oder? Und dann bin ich noch aus der Welt rausgezogen, oder? Hauptsache bin weg von der Welt, abgesondert, irgendwo in der Wüste und kann meine Hände aufheben und singen. Und das ist doch mega langweilig, oder nicht? Gott nimmt mich aus dem Leben raus, er will mich schön absondern aus der Welt, dass ich ja nicht in Kontakt komme mit dieser dreckigen Welt, dass ich nicht wieder unheilig werde, dass ich nicht wieder verschmutzt werde. Nimm mich Gott raus, dass ich abgesondert für ihn kann leben und ihm kann singen, weg von dieser bösen Welt. Genau so habe ich mir das auf jeden Fall vorgestellt, als ich mir das Christentum vorgestellt habe. Ich habe immer gedacht, Christen sind so langweilig, sie sind so weltfremd. Das ist immer das, was ich so gedacht habe. Ich habe mir gedacht, ja, das ist irgendwie nicht für mich. Dann kann ich die Sachen nicht machen, die mir Spass machen. Ich will doch das Leben genießen. Ich will das Leben erleben. Ich bin doch ein bisschen da, um einfach dann weggehen aus dieser Welt und dann ein bisschen singen und ein paar komische Sachen glauben. Ich habe gedacht, das ist einfach langweilig. Aber ich habe mich immer schon interessiert für Theologie. Ich bin immer am Diskutieren gesehen, auch mit anderen Leuten. Und so, nein, viele haben mir gesagt, willst du nicht Theologie studieren? Und ich so, nein, hör auf, ey, dann bin ich noch Pfarrer, dann bin ich ja nur mit so Leuten unterwegs, oder mit so langweiligen Leuten. Ja, sorry. Ich habe gedacht, ich will Party, ich will das Leben erleben, ich will mein Leben auskosten, okay? Aber Geschichte hört ja nicht dort auf, zum Glück. Geschichte hört nicht dort auf. Das ist erst der Anfang. Das ist erst der Anfang vom Ganzen. Das ist erst das Fundament von dem, was Gott eigentlich vorhat. Aber viele von uns, Christen, checken das nicht. Wir bleiben dort stehen. Wir haben irgendwelche Lehren oder vom Luther und vom Calvin. Das ist alles richtig und gut, was sich um die Erlösung handelt. Das ist alles richtig und gut, aber wieso denn? Für was denn? Und wir bleiben stehen, weil es nur um das geht. Aber Gott hat etwas vor. Er will sie ins verheißene Land bringen. All das Zeug hat er gemacht, um sie ins verheißene Land zu bringen. In ein Land, wo es heisst in der Bibel, wo der Milch und der Honig überfließt. Schlaraffenland. Ein Land, wo sie sollen geniessen. Ein Land, wo sie sollen einnehmen. Wieso denn? Was hat denn Gott dem Abraham versprochen? Das ist eben wichtig, dass wir das verstehen, was Gottes Idee von Anfang an ist. Gott hat dem Abraham gesagt, ich will die Welt segnen. Ich will dich segnen, damit durch dich die Welt gesegnet kann werden. Ich will, dass du ein Segen bist und dass durch deine Nachkommen die Welt gesegnet wird. Das hat Gott dem Abraham versprochen. Seine Nachkommen sollen ein Segen sein für die Welt. Sie sollen ein Licht sein. Kennt ihr das? Neues Testament, oder? Sie sollen ein Licht, Salz und Licht sein für die Welt. Gott hat sie befreit, damit sie auch frei leben können. In einem Land. Gott hat sie befreit, dass sie frei leben können, dass überall, wo sie hingehen, sie können Freiheit bringen. Das ist der Grund, wieso sie Gott überhaupt befreit hat. Schau jetzt. Gott will dich nicht aus dieser Welt rausretten. Er will dich für die Welt retten. Das ist so ein Unterschied. Gott will dich nicht aus dieser Welt rausziehen und rausretten, sondern er will dich für die Welt retten. Er will dich für die Welt retten. Eigentlich zum Sündenfall, was mit Adam schiefgelaufen ist, um das wiederherstellen. Das ist der Plan mit Abraham von Anfang an. Er will dich auch für das brauchen. Darum sagt Jesus, wenn er betet im Vater unser, er lehrt uns so zu beten, er sagt, Vater, dein Wille geschehe, wie er im Himmel schon jetzt ist, so auf der Erde. Dein Reich komme wie im Himmel, so auf Erden. Dein Wille soll da geschehen. Dein Himmelreich soll da runterkommen. Wir wollen nicht dort raufgehen. Das soll von oben runterkommen. Das ist eine der grössten Fehlinterpretationen in der Kirchengeschichte, würde ich jetzt persönlich sagen. Wirklich. Wenn Jesus vom Himmelreich redet, ist kein Witz, wenn er vom Himmelreich redet, dann redet er von einem Reich, das nicht von dieser Welt ist, ja? Dann redet er von einem himmlischen Reich. Aber er redet von einem Reich, das für die Welt ist. Er redet von einem himmlischen Reich, aber ein Reich, das für die Welt ist. Im ganzen Alten Testament hören wir nichts über Himmel und Hölle, oder? Verstanden? Und plötzlich mit Jesus ändert alles. Nein. Wenn Jesus vom Himmelreich redet, redet er nicht von einem Ort, wo du, nicht nur von einem Ort, wo du hingehst, wenn du stirbst. Wenn Jesus vom Himmelreich redet, redet er nicht von einem Ort, wo du hingehst, wo du stirbst, sondern von einem Ort, wo er da will etablieren, jetzt und da, wenn du das wieder herstellen, was schiefgelaufen ist von Anfang an. Verstanden? Er redet nicht von einem Ort, wo du hingehst, wenn du stirbst, sondern von einem Ort, wo er da will etablieren. Im Jetzt und dann sagt Jesus, hey Leute, tönt Buß, denkt um, das Reich Gottes ist jetzt angebrochen. Ist jetzt da. Denkt um. Er sagt, kehrt um, danke. Es ist jetzt. Sie, was? Hä? Träume sind ja noch da. Das ist ja nicht. Nein, jetzt. Es fängt jetzt an. Es ist mit denen, die bereit sind, ihm nachzufolgen, um sein Reich, das im Himmel jetzt schon ist, auf der Erde zu etablieren. Um den Sündenfall rückgängig zu machen. Und Gott will dich für diesen Plan brauchen. Wenn du Christ bist, bist du Teil von einem Plan, der so viel älter ist als du. Wenn du Christ bist, bist du Teil von so einem riesen Plan, den Gott schon seit mit dem Abraham angefangen hat. Um die Welt wieder in Ordnung zu bringen, um die Welt wieder zurechtzurichten, wieder ins Lot zu bringen. Das, was mit dem Adam und Eva schiefgegangen ist, wieder herzustellen. Dann bist du Teil von diesem riesen Plan. Von diesem riesen Plan, den Gott vorhat. Ein Plan, den Jesus auch aufgegriffen hat. Genau das hat er auch gemacht. Und er hat für uns den Tod überwunden. Er hat den ersten Schritt gemacht. Der Sieg ist sicher, sozusagen. Dass eines Tages kein Leid mehr wird da sein, keine Sünde mehr da sein, kein Tod mehr wird da sein, kein Böses mehr da sein. Dass jede Träne abgewischt wird werden von jedem Gesicht. Du bist Teil von diesem Plan. Von diesem Plan. Du bist nicht einfach nur da dazu da, dass du gerettet wirst, dass du in der Wüste kannst sein und jetzt bin ich gerettet und jetzt was machen wir da. Du bist fürs Heil, fürs verheißene Land gerettet. Du bist für die Welt gerettet. Und das ist überhaupt nicht langweilig. Wieso? Wenn du das checkst. Ich wünschte, ich hätte das gecheckt früher. Dass ich Teil von so einem Plan bin, von so einem Riesenplan, den Gott am Machen ist, um die Welt wieder herzustellen. Ich bin Teil von diesem Plan. Das ist überhaupt nicht langweilig. Wenn ich das gewusst hätte, das wäre so krass gewesen. An dem Tag, wo du realisierst, dass du nicht einfach gerettet bist, dass du aus dieser Welt rausgehst eines Tages, sondern dass du für die Welt gerettet worden bist. Das ändert alles. Das ändert unser ganzes Verständnis, was es heisst, Christ sein. Aber heute will ich eigentlich gar nicht über das reden. Ich will eigentlich heute... Das war eigentlich nur die Einleitung. Ich habe jetzt darüber geredet, wieso dich Gott gerettet hat. Wieso Gott Israeliten gerettet hat. Wieso habe ich jetzt darüber geredet. Für das verheißene Land, nicht für die Wüste. Ich sage nicht, dass die Wüste für eine Zeit lang nicht gut ist, aber er hat dich grundsätzlich nicht für die Wüste gerettet, sondern für das verheißene Land. Das ist wieso. Ich will eigentlich heute darüber reden, wie wir ins verheißene Land hineingehen können.
und was die eine Sache ist, die es braucht, um dort hineinzukommen. Wie wir jeden Bereich von unserem eigenen Leben mehr ins verheißene Land kommen, wie wir in jedem Bereich von unserem Leben mehr das verheißene Land Realität werden können. Dass jeder Bereich in unserem Leben Gottes Wille untergestellt wird, in unserer Sexualität, in unseren Finanzen, in unserer Familie, nicht nur mir persönlich, sondern auch in unserer Gesellschaft, ganz politisch. Gott hat immer schon politisch gedacht, auch mit Jesus. Ist kein Witz, wer jetzt lachen? Nein, Spaß. Und was ist die eine Sache, die es braucht? Und ich habe vor zwei Wochen schon mal gesagt, dass das Alte Testament wie ein Mikroskop ist für das Neue Testament. Dass Wahrheiten, die im Neuen Testament gezeigt werden, dass die im Alten Testament, wenn man genauer anschaut, wie können noch detaillierter entdeckt werden und wir Sachen entdecken, die wir vorher vielleicht nicht gesehen hätten, okay? Und ich will, dass wir Parallelen sehen vom Volk Israel, wie sie dort gesehen sind, zu uns. Ich will, dass wir verstehen, wo wir in dieser Geschichte sind, in History, im Alter, wo wir stehen. Oder? Wir haben Sklaverei in Ägypten. Oder? Das sind unsere Sachen, die uns gefangen gehalten haben, unsere Sucht, vielleicht unsere falschen Beziehungen und unsere Sachen, die zerstörerisch auf uns gewirkt haben. Oder? Gott hat uns befreit vielleicht. Vielleicht bist du noch nicht Christ und hast das vielleicht gar noch nicht durchgemacht, oder? Aber dann kommt der Exodus, Befreiung von der Sklaverei. Mit dem Blut von Jesus. Du glaubst an das, du taufst dich, du lässt das alte Leben hinter dir, willst neuen Anspruch nehmen. Dann kommt das Gesetz, und das ist im Neuen Testament der Empfang vom Heiligen Geist. Nicht mehr auf Steine in die Tafeln, sondern auf Fleisch in die Herzen, oder? Und jetzt will ich, dass wir verstehen, dass wir als Christen vor dem verheißenen Land stehen. Wir stehen vor einem verheißenen Land. Mehr oder weniger sind vielleicht ein paar von uns schon drin in gewissen Bereichen von unserem Leben. Vielleicht ein bisschen weniger. Aber wir sind vorne dran. Es geht jetzt darum, im Neuen Testament in das Himmelreich hineinzukommen. Und eben, das Himmelreich ist nicht der Ort, wo du nicht nur der Ort, wo du hingehst, wenn du stirbst. Sondern jetzt und da. Denk um, kehr um. Es ist jetzt angebrochen. Es ist jetzt da. Genau. Ich will, dass wir verstehen, dass wir dort sind, weil es hat ein Problem gegeben. Es hat ein Problem gegeben bei den Israeliten. Sie haben etwas gemacht, wo sie daran gehindert hat, ins verheißene Land hineinzukommen. Sie haben etwas gemacht, das dazu geführt hat, dass sie 40 Jahre vorne dran warten mussten. 40 Jahre haben sie vorne dran warten müssen, nicht können dort hineingehen. Sie sind gerettet aus der Sklaverei. Verstehe mich falsch. Sie haben geglaubt. Sie sind getauft gewesen. Sie haben den Heiligen Geist empfangen, sozusagen. Aber sie sind vor dem verheißenen Land gewesen. Für 40 Jahre. Und der Paulus sagt im 1. Korinther 10, Vers 11, redet genau über das, über das Volk Israel. Und er sagt, aus dem, was mit unseren Vorfahren geschah, sollen wir eine Lehre ziehen. Es wurde alles aufgeschrieben, um uns zu warnen. Der Paulus redet genau über die Stelle im Alten Testament, wo sie vor dem verheißenen Land stehen. Er sagt, das ist alles aufgeschrieben, um uns zu warnen. Wir müssen nicht mit allem übereinstimmen, was die Israeliten nachher gemacht haben im verheißenen Land. Das macht übrigens Jesus auch nicht. Aber das heisst nicht, dass wir nicht davon lernen können, oder? Ist es nicht gut, dass wir von Fehlern von anderen lernen können? Oder? Sind wir bereit zum Lehren? Das sagt nicht ich, das sagt der Paulus, oder? Damit wir nicht auch unnötig 40 Jahre vielleicht vor dem stehen bleiben, was Gott für uns parat hat, von dieser Freiheit, die er für uns hat, von dem verheißenen Land, das er für uns parat hat, dass wir das irgendwie nicht in Anspruch nehmen können, weil wir irgendwie ein paar Sachen nicht checken und den Fehler vielleicht auch machen, die die Israeliten gemacht haben. Und ich will nicht, es geht wirklich darum, nicht die Aussagen, die Israeliten, sondern ich will, dass wir verstehen, dass wir das sind, okay? Also, wir sind vor dem verheißenen Land, wir sind in der Wüste. Dann sagt Gott, okay, geht jetzt ins verheißene Land. Etwa nach 40 Tagen, nachdem er sie befreit hat, bis zum verheißenen Land. 40 Tage etwa. Sagt, okay, Leute, nehmt es jetzt ein. Geht ins verheißene Land. Und dann schicken sie 12 Kundschafter auf, 12 von jedem Stamm Israel, von diesen 12 Stämmen, senden sie jeweils einen aus, um ins verheißene Land zu gehen. Um zu schauen, wie es so ist, was es so gibt und so weiter, oder? Und ihr kennt vielleicht die Geschichte, dann gehen sie raus, die 12 Leute, dann 40 Tage das Land durchqueren und durchreisen und sehen, wie schön das Land ist, oder? Wie der Honig fließt von den Bergen, oder? Wie die Milch von den Geissen fließt, oder? Einfach wunderbar, oder? Wie gross die Früchte sind, wie es wirklich ein Land ist, das von Milch und Honig überfließt. Ein schönes Land, ein wundervolles Land, das sie toll finden, das sie sich wünschen. Wow, stell dir vor, wenn das uns wäre, stell dir das vor. Oder? Das Problem ist nur, es hat dort andere Völker, oder, die das Land eingenommen haben. Und wie ich gesagt habe, wir müssen nicht mit dem übereinstimmen, was die Israeliten dann gemacht haben. Das macht Jesus auch nicht. Aber wir können davon lernen, okay? Es hat dort andere Völker und sie bekommen Angst. Sie sagen, oh nein, das schaffen wir nie. Okay, und jetzt kommen sie zurück aus dem verheißenen Land, wieder zurück zum Volk Israel in der Wüste und sie tun ihnen Bericht erstatten. Und dort steigen wir jetzt ein. 4. Mose 13, 31 bis 14, 18. 8. Sagen die Kundschafter, wir können nicht gegen dieses Volk hinaufziehen, denn es ist stärker als wir. Und sie verbreiteten bei den Israeliten über das Land, das sie erkundet hatten, das Gerücht. Das Land, durch das wir gezogen sind, um es zu erkunden. Es ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Und alle Leute, die wir darin gesehen haben, sind hochgewachsene Männer. Und wir haben dort die Riesen gesehen, die Anakiter, stammen von den Riesen ab. Und wir kamen uns vor wie Heuschrecken. Und so erschienen wir auch ihnen. Da hob die ganze Gemeinde an, laut zu schreien. Und das Volk weinte in jeder Nacht. Ich kann so ein bisschen lachen, wenn ich das erste Mal gelesen habe. Das Volk, stell dir vor, etwa Millionen Leute, da hob das die ganze Gemeinde an, laut zu schreien. Oder alle. Und das Volk weinte in jener Nacht. Alle sind am Brüllen gewesen. Und alle Israeliten murrten gegen Mose und gegen Aaron und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen, wären wir doch im Land Ägypten gestorben oder hier in der Wüste, wären wir doch gestorben, warum bringt uns der Herr in dieses Land, damit wir durch das Schwert fallen? Unsere Frauen und Kinder werden zur Beute werden, ist es nicht besser für uns, nach Ägypten zurückzukehren? Die spinnen, oder? Und sie sprachen zueinander, wir wollen einen Anführer einsetzen und nach Ägypten zurückkehren. Da fielen Mose und Aaron vor der ganzen Versammlung der Gemeinde der Israeliten auf ihr Gesicht nieder. Das wäre ich wahrscheinlich auch, wenn ihr das würdet sagen, oder? Komm, wir gehen wieder zurück in Sklaverei. Der Mose und Aaron sagten, hey, schläft's euch, spinnet ihr? Hey, was sind denn nicht ganz wach? Komm, wir machen wieder einen neuen Anführer, Mose 2.0. Das soll uns wieder zurück, wieder durchs Meer, oder? Es soll sich wieder teilen, oder? Wieder zurück in Sklaverei. Da geht es uns besser als dort. Die haben doch einen Schaden. Jetzt schaut, was der Mose ihnen antwortet. 5. Mose 1, 29 bis 32. Mose sagte zu ihnen, erschreckt nicht und fürchtet euch nicht vor ihnen. Denn der Herr, euer Gott, der vor euch herzieht, er wird für euch kämpfen, ganz so, wie er es in Ägypten vor euren Augen für euch getan hat und in der Wüste, in der du gesehen hast, wie dich der Herr, dein Gott, getragen hat, wie einer sein Kind trägt, auf dem ganzen Weg, den ihr gezogen seid, bis ihr an diesen Ort kommt. Und trotzdem habt ihr nicht vertraut auf den Herrn, euren Gott. Nach all diesen Wunder, was das Volk Israel erleben durfte, nach all diesen krassen Sachen, die sie erlebt haben, nach all diesen krassen Zerblogen, nach dem Meer, das sich teilt hat, nach dem Manna, das vom Himmel runtergefallen ist und sie ernährt hat, nach den Vögeln, die runtergefallen sind und ihnen Fleisch gegeben haben, weil sie gemotzt haben, nach all diesen Wunder, nach all dem gewaltigen Zeug, das Gott für sie gemacht hat, nach all dieser Gnade, nach all dem, was sie nicht dafür haben können, nach all dem, was sie nicht etwas dafür haben können erbringen, nicht durch ihre Gesetzestreue hat Gott das gemacht, die haben das gewusst, nach all diesen Wunder, nach dieser Gnade, die Gott ihnen geschenkt hat, wo sie nichts dafür können, sagen sie plötzlich, jetzt müssen wir allein weiter. Nach all dem Zeug, Wie sie Gott rausgeführt hat, an der Hand genommen, wie ein Kind. Plötzlich sagen sie, jetzt müssen wir selber weiter. Hä? Das macht überhaupt keinen Sinn. Nach all dem Zeug. Plötzlich ist etwas in ihrem Kopf passiert. Und dann haben sie gedacht, jetzt müssen wir selber weiter. Die haben einfach einen Schaden. Und logisch sind die gerissen und haben sie, können sie das nicht selber einnehmen. Logisch können sie das nicht. Aber was fällt ihnen ein, plötzlich denken, dass es jetzt ohne Gott weitergeht? Schaut, Gott hat ca. 40 Tage gebraucht. Ungefähr. Etwa 40 Tage gebraucht, um die Israeliten aus Ägypten rauszuholen. Aber es hat Gott etwa 40 Jahre gebraucht, um Ägypten aus den Israeliten rauszuholen. Um es aus ihren Köpfen rauszuholen. Es hat Gott etwa 40 Tage gebraucht, um sie von Sklaven zu Söhnen und Töchtern zu machen. Etwa 40 Tage. Aber es hat ihn 40 Jahre gebraucht, dass das in ihren Köpfen angekommen ist. Er hat gesagt, ich kann euch nicht in das verheißene Land reinlassen, wenn ihr das nicht checkt, dass ihr Kind sind, Söhne und Töchter. Der Mose sagt, wie ein Vater seinen Sohn an der Hand rausgeführt hat, so habe ich euch rausgeführt. Und jetzt plötzlich denken, müssen wir selber. Es ist irgendwie komisch. Aber schau, jetzt schau mal, wie Jesus das sagt. Jesus sagt in Matthäus 18, 1-3, in jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wer ist denn der Größte im Reich der Himmel? Achtung, nicht der Ort, wo wir hingehen, wenn wir sterben, sondern jetzt und da. Und als Jesus ein Kind herbeigerufen hatte, stellte er es in ihre Mitte und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Das sagt Jesus. Das ist nicht der Ort, wo wir hingehen, wenn wir sterben. Das ist jetzt und da. Wir haben immer so Sachen von Jesus ernst, oder? Andere Sachen, aber nehmen wir das ernst? Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, wenn ihr nicht umkehrt, wenn ihr nicht umdenkt, wenn ihr das nicht rafft und so werdet wie Kinder, sagt Jesus, ihr könnt auf keinen Fall ins verheißene Land kommen, ins Himmelreich Gottes kommen, auf keinen Fall. Und ich hoffe, wir checken das heute Morgen. Wir haben gesagt, wir lernen aus den Fehlern von denen dazumals, dass wir das heute können richtig machen, dass wir nicht auch 40 Jahre warten müssen. Der Paulus sagt, lernt von dem. Ich hoffe, du verstehst das heute. Ich hoffe, dass du umdenkst. Ich hoffe, dass du checkst, dass wenn du nicht so wirst wie ein Kind, dass du auf keinen Fall, das stimmt, sag nicht ich, das sagt Jesus, dass du auf keinen Fall ins Himmelreich kannst reingehen. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Ich will, dass wir nicht 40 Jahre dort stehen bleiben und irgendwo in der Wüste hängen bleiben. Wir sind zwar gerettet, wir sind zwar erlöst, wir sind getauft und alles, oder? Wir haben den Heiligen Geist. Wir haben nicht gecheckt, wieso und was es braucht, um dort reinzukommen. Wie sind denn Kinder? Wie sind denn Kinder? Wenn Jesus sagt, wenn ihr nicht so werden wie Kinder. Wie sind denn Kinder? Früher, als ich ein Kind war, habe ich gedacht, mein Papi, das ist einfach ein Held, oder? Ist mein Vater eigentlich hier heute oben? Heute mal. Ist er hier? Okay. Ja. Gut. Jetzt muss ich. Psst, nein, okay. Nein, nein, schaut. Nein, es kommt gut. Ich habe gedacht, mein Papi, als ich so ein Kind war, mein Papi ist der Held. Mein Papi, der kann alles. Das habe ich gedacht. Der kann alles. Und ich im Kindergarten habe ich diskutiert mit meinen Kollegen. Ich habe gesagt, hey, weißt du was, mein Papi kann mit dem kleinen Finger ein Auto auflüpfen. Das habe ich wirklich gesagt. Und dann hat das andere Kind gesagt, mein Papi kann mit dem kleinen Finger ein Feuerwehrauto auflüpfen. Und ich habe gedacht, Scheiße. Das habe ich gedacht, mein Papi, der kann alles. Er ist ein Held. Der kann alles. Mein Papi ist so stark. Mein Papi ist stärker als deine. Und das, was der Papi versprochen hat, das ist logisch, das hält er ein. Wenn er mir ein Lego-Ding versprochen hat auf Weihnachten, ich habe nicht einmal zweifelt, dass ich es nicht bekomme. Mein Papi hat das versprochen. Ich habe mir nie Sorgen gemacht, wenn mein Papi da war. Um nichts. Ums Essen nicht, um das nicht, um nichts. Ich habe mir dann Sorgen gemacht, wenn er plötzlich nicht mehr da war. Oder meine Mami, versteht ihr? Wenn ich plötzlich irgendwie im Liestl auf dem Markt allein bin, oder? Und mein Papi. Dann plötzlich mache ich mich zurecht, weil ich war hilflos ohne meinen Papi. Aber sobald ich bei ihm war, ist alles gut. Mein Papi, der ist stark. Der macht das. Mein Papi kann alles. Und dann plötzlich bin ich erwachsen worden. Und ich habe herausgefunden, dass der Sammy Klaus nicht echt ist. Und ich habe herausgefunden, dass mein Papi auch nicht perfekt ist. Sorry. Ich habe herausgefunden, dass auch er Fehler hat. Und ich habe plötzlich gemerkt, ich muss auch für mich selber schauen. Es ist wichtig, dass ich auch selber schaue, weil er ist auch nicht immer da. Und plötzlich ist etwas passiert. Ich bin erwachsen geworden. Schaut. Dein kindlicher Glaube gegenüber Gott darf auf keinen Fall verloren gehen. Auf keinen Fall. Egal wie alt du bist, egal wie erwachsen du bist, egal wie gescheit du bist. Gott ist älter, Gott ist erwachsener, Gott ist gescheiter. Immer. Egal. Dein kindlicher Glaube darf nicht verloren gehen, weil sonst kommst du nicht ins verheißene Land. Sonst kommst du nicht ins Reich vom Himmel hinein. Sonst können wir jetzt und hier am 21.06. heute Morgen hier im Eisenwasserland in unserer Region nicht das Reich von Gott auf die Welt bringen. Egal, ob wir getauft sind, egal, ob wir das Gesetz verstanden haben, uns noch richten, wenn wir das verloren haben, wenn wir plötzlich denken, jetzt müssen wir selber, wenn wir plötzlich denken, jetzt sind wir erwachsen worden, dann geht es einfach nicht mehr. Das sagt uns Jesus, wenn ihr nicht so werdet wie Kinder. Verstehe, ich möchte unterscheiden zwischen erwachsen werden im Glauben und den kindlichen Glauben verlieren. Das ist ein Unterschied, das ist etwas ganz anderes. Ich sage nicht, wir sollen alles Babychristen werden, so wie man so schön bleiben, so wie man das so schön sagt, oder Babychristen. Nein, wir sollen erwachsen werden. Und wir dürfen nicht unseren kindlichen Glauben verlieren, aber das Erwachsenwerden im Glauben hat eigentlich sehr viel zu tun mit meinem ersten Punkt von der Predigt. Dass wir checken, dass wir für etwas gerettet worden sind. Wenn wir checken, dass wir für etwas und nicht nur für mich gerettet worden bin. Das hat etwas mit Erwachsensein zu tun. Wenn man nicht einfach, wenn die Kirche mir nichts mehr bringt, wenn die Predigten nicht mehr so gut sind, dann gehe ich halt in die Nächste. Und wir gehen von einer Kirche zu der Nächsten, weil wir nie erwachsen worden sind, weil wir nie checken, dass wir nicht gerettet worden sind für uns, sondern für die Welt. Dass wir checken, dass wir, wenn wir eigentlich am meisten bekommen, wenn wir etwas weitergeben im Glauben, dann werden wir erwachsen im Glauben. Ja, genau. Das hat etwas damit zu tun. Wenn wir checken, wieso wir gerettet worden sind für das verheißene Land. Das, wenn wir die Schritte durchgemacht haben, dann werden wir erwachsen. Aber den kindlichen Glauben verlieren, das dürfen wir nie und nimmer. Nie und nimmer. Weil das ist das, was es braucht. Ja, logisch sind die gross, die Riesen dort. Logisch sind die stärker. Ja, logisch sind, schaffen wir das nicht. Aber es kommt doch darauf an, was wir machen denn mit den Sachen, die im Weg stehen. Sagen wir, schreien wir und brüllen wir und wollen wieder zurück in die Sklaverei. Oder sagen wir, mein Papi ist grösser. Mein Papi ist stärker als das. Mir ist es egal, wie gebildet wir sind, wie einflussreich wir sind im Geschäftsleben, wie viel wir studiert haben, wie alt wir sind, wie viel wir von uns selber halten. Wir sind nur wegen Gottes Gnade so weit gekommen, hier, wo wir jetzt sind. Und wir werden auch dort ankommen, nur wegen Gottes Gnade. Und wir dürfen einfach nicht checken, dass wir plötzlich, jetzt müssen wir selber. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich eigentlich vor zwei Wochen, ich bin durchgefallen, am Samstag oben, ich eigentlich eine Predigt machen über einen Galaterbrief, oder? Und ich sagte, das, was dort beschrieben wird, kommt genau dort vor. Das ist genau das in dieser Geschichte, vor dem verheißenen Land. Ich lese euch nur schnell drei Verse von Galater. Plötzlich checken wir die. Das ist crazy. Jetzt schaut mal, Galater 5,1. Paulus schreibt zu Christen. Er sagt, zur Freiheit hat Christus uns befreit. Wieso muss er sagen, zur Freiheit? Das macht gar keinen Sinn. Wenn er uns befreit, dann sind wir doch frei. Aber er muss sagen, nein, hey Leute, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Oder? Galater 4, 6 bis 7. Weil ihr aber Söhne und Töchter seid, hat Gott seinen Geist seines Sohnes in unser Herzen gesandt, den Geist, der da ruft, Abba, Vater, Papi, Vater, so bist du nun nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Bist du aber Sohn, dann auch Erbe. Von was? Vom verheißenen Land, vom Himmelreich. Durch Gott, Galater 3, 3 bis 4. Seid ihr so unverständlich? Seid ihr so dumm? Dass ihr, was ihr im Geist begonnen habt, das, wo alles doch klar passiert hat, nun im Fleisch vollenden wollt, durch unsere eigene Kraft, sind das so blöd? Das sagt nicht ich, das sagt der Paulus. Sorry, ich rede dazu mit, der Text redet zu mir. So vieles solltet ihr vergebens erfahren haben. All die Wunder, all das Zeug. Der Paulus ist besorgt, dass das alles für nichts ist gesehen, weil wir plötzlich nicht mehr checken, weil wir erwachsen werden irgendwie im Glauben, weil wir irgendwie plötzlich unseren kindlichen Glauben verlieren. Und der Paulus hat Angst. Es ist möglich, dass Jesus dich schon so viele Sachen befreit hat, aus der Sklaverei rausgeholt hat. Er hat das Gesetz, den Heiligen Geist gegeben. Hast dich noch taufen und alles weiter. Aber es ist möglich, dass du vor dem verheißenen Land stehen bleibst, weil du plötzlich denkst, jetzt muss ich selber. Du kannst es nicht selber. Du kannst es nicht selber. Es ist möglich, dass wir nicht in das hineinkommen. Erstens, wenn wir eben nicht verstehen, wieso er uns in die Wüste gerettet hat. Nämlich nicht für die Wüste, sondern für das verheißene Land. Und wenn wir unseren kindlichen Glauben verlieren, dann kann sie das mit nie hineinkommen. Ich sage nicht, du bist nicht gerettet. Verstehst du? Das sagt die Bibel nicht. Die Frage ist, was machen wir mit unserer Angst? Was machen wir mit unserer Angst? Erinnern wir uns, dass Gott uns an der Hand genommen hat, schon von Anfang an. Und mit dort, wo wir jetzt in Not sind wegen Gott, erinnern wir uns und sagen, hey Papi, da wo ich jetzt bin, ist sowieso nur wegen dir. Ist sowieso nur wegen dir. Ich vertraue dir auch, dass das weiterhin so wird sein. Oder sagen wir, nein, ich will wieder zurück. Sklaverei. So viele Christen fangen mal gut an. Sie erleben so viel Zeug mit Gott. Sie erleben so viele schöne Sachen. Sie erleben, wie Gott sie befreit, wie Gott Wunder für sie macht, wie Gott Gnade hat für sie. Und dann, wenn es mal schwierig wird, wenn Challenges kommen, dann plötzlich gehen sie wieder zurück zu ihrem alten Leben, zu der Sklaverei. Gehen sie wieder zurück zu den ungesunden Beziehungen, die sie vorher hatten, wo sie wissen, dass sie nicht gut sind. Gehen sie wieder zurück zu den Süchten, wo sie wissen, dass sie nicht gut sind für sie, wo sie in Knechtschaft bringen, wo sie in Sklaverei treiben. Weil sie nicht gecheckt haben, dass sie wirklich Kinder sind von Gott, Söhne und Töchter sind von Gott. Das ist so ein Schlüssel. Meine Frage heute an uns, heute Morgen. Weißt du, dass du ein Kind bist vom lebendigen Gott? Weißt du, dass du ein Sohn oder eine Tochter bist von Gott? Weißt du das? Und vielleicht hast du mal gut angefangen. Vielleicht hast du mal gut angefangen und du hast Gott als Vater, als Papi erlebt. Aber du hast wie etwas passiert. Du bist wie plötzlich hast du deinen kindlichen Glauben verloren. Plötzlich sagst du, jetzt muss ich irgendwie selber. Wie hast du deinen kindlichen Glauben verloren? Und wir wollen jetzt zusammen beten, dass das wieder zurückkommt. Oder der Paulus schreibt, wir empfangen den Geist Gottes, der uns hilft zu beten, Abba, Vater. Wenn du in Israel bist und du hörst die kleinen Buben zu ihren Vätern reden, sagen sie, Abba, das heisst Papi. Mir hat das so fest geholfen, als ich, um das zu realisieren, ich habe das gelesen, ich dachte, wieso betet niemand so? Ich habe das für mich, allein, als ich mit Gott bete, ich habe zu Gott betet, hey, Papi. Papi, ich habe Gott auch von Papi nennen, wenn ich mit ihm betet habe. Das ist nicht respektlos. Das steht hier in der Bibel, dass wir das machen können. Das habe ich angefangen. Das hat so viel verändert. Vielleicht hast du das verloren und ich möchte dich ermutigen in deinem Gebetsleben. Fang einfach so zu beten. Ich kann das gar nicht. Ich kann das vor euch fast gar nicht. Ich kann fast nicht vor anderen so beten, weil es so intim ist. Weil ich muss einfach lachen, wenn ich so mit Gott bete. Oder? Aber ich möchte euch ermutigen, das zu machen. Vielleicht hast du den Glauben verloren, vielleicht hast du den kindlichen Glauben verloren, irgendwelche, durch welche Umstände, durch irgendwelche Leidensgeschichten, die du durchgemacht hast. Vielleicht hast du selber nie so einen Vater gehabt. Vielleicht hast du einen Vater gehabt, der dich von Anfang an bis zum Schluss enttäuscht hat und du hast irgendwie das wegen dem nicht. Und kannst dir das wie nicht vorstellen, dass Gott Dein himmlischer Vater ist ja noch viel besser. Wenn das du bist, wenn du gerne möchtest, den kindlichen Glauben haben und du merkst, du hast ihn verloren, dann bete in deinem Herz mit, wenn ich jetzt für euch und für uns und für mich bete. Ist gut? Amen. Und wir werden das jetzt machen, wir werden Papi beten. Ist gut? Hä? Ben kann sonst sich bereit machen. Lieber Gott, ich danke dir, hast du uns lieb. Ich danke dir, ist das nicht einfach irgendwie eine Floskel, die wir irgendwie schon so oft gehört haben, sondern ich danke dir, stimmt das? Ich danke dir, hast du uns befreit aus einem Grund für die Welt. Und ich bitte dich, dass wir das verstehen, aber vielmehr bitte ich dich jetzt, Vater, dass du uns den kindlichen Glauben wieder zurückgibst. Ich bitte dich, dass wir die Warnung ernst nehmen können, die die Bibel ausspricht an uns. Wenn wir nicht so werden wie Kinder, dass wir nicht in das Reich der Himmel kommen können, dass wir das nicht werden sehen, hier in der heutigen Zeit, wenn wir das verlieren oder verloren haben. Und ich bitte dich für all die Leute, die das aus irgendwelchen Gründen jetzt verloren haben, aus irgendwelchen Gründen vielleicht mal gut angefangen haben, vielleicht mal gewaltige Sachen mit dir erlebt haben, aber jetzt wie plötzlich meinen, sie müssen es selber machen. Und ich bitte dich, dass du jetzt ihren Herzenswunsch ernst nimmst. Und Papi, ich bitte dich, dass du jetzt deinen Heiligen Geist ausgiessest in die Herzen von den Leuten, die das wollen. Dass du kommst und den Raum erfüllst. Und dass du uns wieder zu Söhnen und zu Töchtern machst, die das verstehen, was sie sind. Dass wir nicht mehr wieder zurück in Sklaverei gehen. Und ich bitte dich, dass du die Leute erfüllst und dass du sie segnest und dass du sie ihnen Frieden schenkst für das. Amen. Amen.
Hey, cool, hast du den Podcast angehört. Wir hoffen, es hat dich angesprochen, inspiriert und ermutigt. Gerne laden wir dich ein, einen von unseren wöchentlichen Gottesdiensten zu besuchen. Jeden Sonntag am Morgen um 10:30 Uhr im CH in Sissach. Aber bis dann, eine schöne Woche.